Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es ist ein Tag, an dem viele große Sportereignisse zu Ende gehen. Emotionaler Höhepunkt war aber sicher das hier.
Wellbrock vorne, Romanchuk ist jetzt Zweiter. Paltrinieri, der große Favorit, ist Dritter. Wellbrock wird Weltmeister. Fertig machen zum Jubeln. Florian Wellbrock, Weltmeister!
Wie die Schwimm-WM in Südkorea, abgesehen von diesem Doppeltriumph von Florian Wellbrock, verlaufen ist, das ist Thema in dieser Sendung. Wir sprechen außerdem mit Tennistrainer Günther Bresnik darüber, warum die Beziehung zwischen Trainer und Spieler so leicht zu Bruch gehen kann. Zu sehen unter anderem an Alexander Zverev, der sich in dieser Woche von Ivan Lendl getrennt hat. Außerdem droht das Verfahren gegen Franz Beckenbauer wegen dubiosen Zahlungen rund um die WM 2006 zu verjähren, denn Beckenbauers Verfahren soll vom Hauptverfahren gegen andere hochrangige DFB-Funktionäre abgetrennt werden. Dazu spreche ich live mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Und wir blicken auch auf die zweite Fußball-Bundesliga. Der Grand Prix in Hockenheim ist auch Thema. Wir fangen aber gleich an mit dem Thema, mit dem Sportereignis, das heute ebenfalls endet. Und das ist die Tour de France. Die Strapazen haben ein Ende. 3 Wochen lang sind die Radprofis durch Frankreich gefahren, haben erst mit dem Wind, dann hohen Temperaturen und dann mit Hagel gekämpft und dabei diverse Alpenpässe und Pyrenäenberge überwunden. Am schnellsten war der Kolumbianer Egan Bernal vom Team Ineos. Erst 22 Jahre alt, der jüngste Tour de France-Sieger seit 84 Jahren. Sein Teamkollege und Zweitplatzierte Geraint Thomas hatte schon im vergangenen Jahr eine Vorahnung, dass Bernal das schaffen könnte.
Er war vom Start an unglaublich. Er ist ein phänomenales Talent und wir alle haben letztes Jahr gesagt, irgendwann wird er die Tour gewinnen. Er war super stark und er hat gezeigt, er war hier einer der besten Kletterer.
Tja, und dieses Irgendwann, das ist dann heute. Denn traditionell ist die letzte Etappe nach Paris eher ein lockeres Ausrollen. Der Gesamtführende wird nicht mehr angegriffen. Teilweise stoßen die Fahrer schon mit Sekt an. Seit einer Stunde befinden sich die Fahrer nun auf dem letzten Teilstück nach Paris. Holger Gersker verfolgt die Etappe und ist live zu uns geschaltet. Ist das heute auch so, dass es ein entspanntes Ende der Tour ist, oder gab es bis jetzt eine Überraschung?
Nein, es gibt keine Überraschung. Ich erkläre nur am Beginn des Gesprächs gleich, was für eine Geräuschkulisse hier im Hintergrund ist. Dieses Hupen, die Werbekarawane, die ja immer der Tour de France voranfährt, kommt hier gerade am Zielstrich an und jeder hupt hier natürlich, weil es ganz viele Zuschauer gibt. Aber ja, es läuft alles wie geplant. Es gab auch schon Sekt für Egan Bernal und für sein gesamtes Team. Es müssen natürlich auch inzwischen für soziale Medien entsprechende Bilder entstehen, die in alle Welt verbreitet werden. Also das Team Ineos da vorweg mit dem Mann im gelben Trikot in der Mitte und an seiner Seite dem, der hier Zweiter geworden ist, mit Geraint Thomas. Und gefahren sind allerdings hier schon fast 40 Kilometer. Sie sind deutlich zügiger unterwegs. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf den Gedanken, mit der späten Zielankunft hier, die ja erst geplant war zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr, das würde den Abend der Party etwas verkürzen. Sie werden wohl ein bisschen schneller hier sein.
Welche Sprinter haben es denn über die Berge gut geschafft und könnten heute diese prestigeträchtige Etappe gewinnen in Paris?
Ja, interessanterweise haben es alle Sprinter geschafft, über die Berge zu kommen. Im vergangenen Jahr war ja ein ganz großes Thema, dass die Karenzzeiten viel zu eng bemessen waren und dass Sprinter wie damals André Greipel und Marcel Kittel nicht über die Berge kamen. Diesmal sind sie alle noch dabei. Das Feld war sehr ausgeglichen. Caleb Ewan hat 2 Sprints gewonnen, Dylan Groenewegen und Elia Viviani jeweils einen. Gegen Caleb Ewan spricht ein bisschen dessen körperliche Figur, denn dieser Prachtboulevard hier ist nicht wirklich prächtig, was den Straßenbelag angeht. Das ist richtig holpriges Kopfsteinpflaster und er ist so klein, der fliegt wie ein Flummi eigentlich hier, wenn er auch mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist. Deswegen sind es eigentlich immer die muskulöseren, die kräftigeren Typen, wie es einst Marcel Kittel war, der 2x gewann, oder danach André Greipel oder vor einem Jahr Alexander Christoph, das wäre ein Tipp, und vor 2 Jahren eben Dylan Groenewegen, und auf diesen Niederländer tippe ich.
Insgesamt gesehen war diese Tour so spannend und so ausgeglichen wie lange nicht. Und nicht nur das Gesamtklassement war spannend, es gab auch abseits vom Kampf ums gelbe Trikot kaum einen Tag Langeweile. Woran lag das?
Das lag vor allem daran, dass mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Christopher Froome alle irgendwo das Signal gesehen haben, okay, da können wir was unternehmen, da geht vielleicht was. Und dann hat die Mannschaft Ineos, der ja voriges Jahr noch unter dem Namen Sky hier antretend, tatsächlich auch durchblicken lassen, dass sie eben das Rennen nicht so dominiert. Und das hat andere noch ein bisschen mehr beflügelt. Zum Beispiel Julien Alaphilippe oder Pinot Pinot, die beiden Franzosen, die hier die Herzen der Franzosen mal so richtig entflammt haben, ohne dass es am Ende die ganz große Liebe wird mit einem Toursieg für Frankreich seit 34 Jahren. Und deswegen haben eben Fahrer auch ein bisschen mehr riskiert. Es ist offensiver gefahren worden. Und nicht nur die Gesamtwertung war interessanter, sondern viele Etappen auch in sich geschlossen in der letzten Rennstunde mit sehr, sehr abwechslungsreichen Rennsituationen, mit Windstaffeln und auch mit Außenseitersiegen. Große Ausnahmen waren die beiden langen Sprinter-Etappen.
Holger Gerska war das live zur finalen Etappe der Tour de France. Und aus deutscher Sicht besonders erfreulich war das Ergebnis von Emanuel Buchmann. Der Oberschwabe wird Vierter in der Gesamtwertung, nur wenige Sekunden hinter dem Podest. Das ist das beste deutsche Ergebnis seit dem zweiten Platz von Andreas Klöden bei der dopingumwitterten Tour 2006. Buchmann fährt für das deutsche Team Bora Hansgrohe, in dem auch Peter Sagan fährt, der dieses Jahr zum 7. Mal das grüne Trikot des besten Sprinters holen wird. Dementsprechend zufrieden war der sportliche Leiter von Bora Hansgrohe, Enrico Peutschke, als ich ihn vor dem Start der Etappe gesprochen habe.
Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden. Wir haben alle unsere Ziele erreicht. Wir haben eine Etappe gewonnen. Peter hat zum 7. Mal das grüne Trikot erkämpft und natürlich auch mit der Platzierung in der Gesamtwertung sind wir mehr als zufrieden und deswegen war das eine der erfolgreichsten Tour de France, die wir je gefahren sind.
Emanuel Buchmann ist Vierter geworden. Was hat gefehlt oder was fehlt ihm für eine noch bessere Platzierung?
Ich glaube, man hat gesehen, dass da gar nicht viel fehlt. Er war einer der stärksten Fahrer in den Bergen und auch auf den Flachetappen haben wir einen super Job gemacht. Zum Beispiel auf der Etappe, wo es eine Windkante gab, war die Mannschaft die ganze Zeit in der Top-Position und Emanuel hat zu vielen Fahrern Zeit gut gemacht. Und wenn man sich alle Etappen betrachtet, war er nie in Bedrängnis, dass er zu viel Zeit verliert. Er hat nie einen schlechten Tag gehabt und schlussendlich sind es dann Sekunden, die gefehlt haben. Und er ist noch jung, mit 26 Jahren, hat alle Möglichkeit, sich noch weiterzuentwickeln. Und deswegen sind wir mit dem vierten Platz vollauf zufrieden und schauen optimistisch in die Zukunft.
Und dann im nächsten bzw. übernächsten Jahr mit noch mehr Erfahrung, dann auch mit Richtung Podium.
Ja, das ist natürlich unser Ziel und sollte auch der Anspruch sein. Wenn man sieht, dass man so wenige Sekunden Rückstand hat aufs Podest, ist das natürlich die logische Schlussfolgerung, dass man in den nächsten Jahren versucht, auch den Sprung aufs Podium zu schaffen.
Das Team Ineos zeigt, trotz vielleicht einer kurzen Schwäche in den Pyrenäen, dass es ohne ein gutes Team und einem oder sogar zwei Kapitänen praktisch nicht möglich ist, die Tour zu gewinnen. Wie muss Bora sich vielleicht auch noch jetzt verstärken, um Ineos im nächsten Jahr angreifen zu können, im Hinblick auf die Gesamtwertung?
Wir haben die letzten Jahre unsere Fahrer kontinuierlich weiterentwickelt. Das sieht man natürlich besonders bei Emanuel. Und wir haben auch noch andere Fahrer im Team, die dieses Potenzial haben, auch Grand Tours auf Top-Niveau zu fahren. Das war unser Plan, diese Fahrer heranzuführen und auf höchstes Niveau zu bringen. Das ist uns sehr gut gelungen und wir glauben, dass wir schon das Potenzial haben in der Mannschaft, auch für die Zukunft ein so starkes Team bei der Tour de France an den Start zu bringen, dass es auch möglich ist, um Podium zu kämpfen.
Jetzt ist Emanuel Buchmann Vierter geworden. Das ist der größte Erfolg für einen deutschen Fahrer seit vielen, vielen Jahren. Wie wichtig, glauben Sie, war dieser Erfolg für den deutschen Radsport?
Ja, sicherlich sehr wichtig. Und man hat natürlich in der Szene die letzten Jahre schon gemerkt, dass ein großes Interesse besteht. Und natürlich waren auch deutsche Fahrer sehr erfolgreich. Wir haben viele Etappen gewonnen, aber in der Gesamtwertung konnten wir nie ganz vorn mitfahren. Jetzt gibt es einen Fahrer, der das Potenzial hat und der es auch gezeigt hat. Und das Interesse ist natürlich riesengroß. Und deswegen, glaube ich, war dieser Erfolg sehr, sehr wichtig, um auch wieder ganz Radsport Deutschland für die Tour de France und für den Radsport zu interessieren.
Meint der sportliche Leiter von Bora Hansgrohe, Enrico Peutschke. Auch ein anderes sportliches Großereignis geht heute zu Ende, die Schwimm-WM in Südkorea. Und zum Abschluss hat ein Deutscher Geschichte geschrieben. 12 Tage nach seinem Gold im Freiwasserschwimmen holt Florian Wellbrock über 1500 Meter auch Gold im Becken. Er ist der erste Schwimmer, dem das gelungen ist und dementsprechend glücklich war er nach dem Rennen.
Zweimal Gold zu holen ist unglaublich. Wie gesagt, das hat vor mir noch keiner geschafft. Das ist natürlich eine große Nummer. Ich habe mir schon so ein paar Kommentare auf Facebook und Instagram durchgelesen nach meinen 800. Da haben schon Leute geschrieben, warum musste der denn beides machen? Das konnte ja nur schief gehen und. Deswegen ist es jetzt auch ein bisschen Genugtuung, dass beides geklappt hat.
Soweit Florian Welbrock. Für ihn war das eine sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft. Wie die WM für den Deutschen Schwimmverband insgesamt gelaufen ist, habe ich vor der Sendung ARD-Reporter Michael Augustin gefragt.
Ja, deutlich positiver als bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2017 in Budapest. Da gab es bei den Beckenschwimmern eine Medaille und 5 Finalteilnahmen. Heute 2 Medaillen durch Florian Welbrock und seine Freundin Sarah Köhler. Die hat ihr Silber gewonnen. Und es gab 14 Finalteilnahmen. Deswegen ist das Fazit sehr positiv. Die Freiwasserschwimmer sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Wasserballer gehören wieder zur erweiterten Weltspitze, können sich noch Hoffnung machen, sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren. Und die Wasserspringer haben immerhin eine Medaille geholt, werden aber auch im nächsten Jahr einen fitten und dann hoffentlich fitten Patrick Hausting brauchen, um in den olympischen Disziplinen dann auch eine Chance auf eine Medaille zu haben.
Die deutschen Athleten haben nicht nur viel Edelmetall, sondern auch immer recht häufig Holz geholt, war so mein Eindruck. Also öfter mal den 4. Platz. Im Becken war es Franziska Henke, Philipp Heinz, Sarah Köhler auch mal auf dem 4. Platz, Patrick Hausting auch immer knapp am Podium vorbei. Was hat den deutschen Schwimmerinnen und Schwimmern da noch gefehlt?
Es waren ja zum Teil hervorragende Leistungen. Sarah Köhler beispielsweise ist 4. geworden und hat einen 32 Jahre alten deutschen Rekord geknackt. Marco Koch wurde 5. Schwamm aber besser als bei seinem WM-Sieg 2015. Ist so gut wie seit 5 Jahren nicht mehr. Die Weltspitze hat sich einfach weiterentwickelt. Die Deutschen haben jetzt ein bisschen gebraucht, um den nächsten Schritt wieder Richtung Weltspitze zu machen. Aber die anderen, die gehen mit und machen größere Entwicklungsschritte. Das ist das Problem. Aber wenn Schwimmer wie Marco Koch und Sarah Köhler diese Form konservieren können, sie vielleicht noch ein bisschen steigern können, dann hätten sie in einem Jahr in Tokio realistische Chancen, auch Medaillen zu holen bei den Olympischen Spielen.
Jetzt gab es ja im Deutschen Schwimmverband einige Querelen. Es gibt immer noch keinen neu gewählten Präsidenten bzw. eine neu gewählte Präsidentin. Wie hat sich das ausgewirkt auf das Auftreten vor Ort des DSV? Wurden die Athleten davon beeinflusst oder konnten die das vor Ort gut ausschalten?
Nein, die Stimmung war so positiv wie seit langem nicht mehr. Das liegt daran, dass ein relativ großes Team mit 28 Schwimmern hier an den Beckenwettbewerben teilgenommen hat. Es wurden viele Staffeln nominiert. Die haben auch fast alle die Olympia-Qualifikation geschafft. Und wenn jeder Schwimmer eine Chance auf einen Start hat, dann hebt das natürlich die Stimmung im Team. Das muss man so sagen. Und Bernd Berkan, der ja auch den SC Magdeburg trainiert, da kommen die erfolgreichsten deutschen Schwimmer her, ist jetzt als Teamchef auch für die Nationalmannschaft zuständig. Und der lässt den Heimtrainern mehr Freiraum, als es sein Vorgänger Henning Lamberts getan hat. Da gab es hier und da doch auch dann zum Teil öffentlich ausgetragene Differenzen. Und flache Hierarchien sind gut, heben auch die Stimmung. Und wenn jeder Heimtrainer im Prinzip das machen kann, was er machen möchte, und die Schwimmer damit erfolgreich sind, dann ist das eine perfekte Konstellation. Das Absurde und vielleicht auch etwas skurrile an der Angelegenheit ist, Marco Koch, den ich ja gerade auch eben schon erwähnt habe, der arbeitet mittlerweile eng mit dem ehemaligen Bundestrainer Henning Lambert zusammen und hat auch mit dessen Trainingsplänen Erfolg.
Überschattet wurde die Weltmeisterschaft von den Dopingvorwürfen gegen den chinesischen Doppelweltmeister Sun Yan. Bei einer Dopingprobe im vergangenen Jahr soll eine Blutprobe von ihm mit einem Hammer zerstört worden sein und der Weltverband FINA hat ihn trotzdem starten lassen und sogar die Strafen für die Schwimmer verschärft, die dann öffentlich gegen den Start von Yan protestiert haben. Warum handelt die FINA so?
Ja, die FINA handelt schäbig. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil sie keinen Stress haben will. Sie verbietet diskriminierende, religiöse oder anders geartete Statements. Ich finde, Demokratie muss nicht nur in der Politik gelebt werden, sondern bei den Sportlern erst recht. Das ist der völlig falsche Ansatz der FINA. Und sie will Sun Yang schützen, weil er in Asien sehr beliebt ist. Das hat man gesehen. Chinesische Fans, auch südkoreanische Zuschauer haben ihm zugejubelt. Und sie wollten dieses Denkmal halt nicht ankratzen.
Michael Augustin zum Abschluss der Schwimm-WM in Südkorea. Eigentlich wollte Alexander Zverev heute im Finale des Tennisturniers am Hamburger Roten Baum spielen, aber der gebürtige Hamburger verlor gestern sein Halbfinale gegen den Georgier Nicolas Basilashvili und er gewann heute auch das Finale.
Nichts Neues am roten Baum. Der alte Champion ist auch der neue. Nicolas Basilashvili hat seinen Titel erfolgreich verteidigen können, besiegt in einem der besseren Endspiele der vergangenen Jahre den Russen Andrei Rublev knapp aber verdient in 3 hart umkämpften Sätzen. Über mehr als 2 Stunden zeigten die beiden richtig gutes Tennis, glänzten mit teilweise spektakulären Ballwechseln. Nicolas Basilashvili durfte sich anschließend über einen Siegerscheck in Höhe von 320.000 Euro freuen. Der unterlegene Andrei Rublev musste sich mit der Hälfte mit rund 160.000 zufrieden geben.
Thomas Perlebach aus Hamburg. Und auch wenn Alexander Zverev es nicht ins Finale geschafft hat, er war trotzdem der Hauptdarsteller dieser Tenniswoche. Was auch daran lag, dass er sich von seinem Trainer getrennt hat, dem Grand Slam-Sieger Ivan Lendl. Und damit liegt er durchaus im Trend. Auch Angelique Kerber hat sich recht frisch von Trainer Rainer Schüttler getrennt. Dominik Thiem, Weltranglistenvierter, hat seinen Trainer Günter Bresnik im April verlassen. Und mit diesem Günter Bresnik habe ich vor der Sendung darüber gesprochen, warum die Beziehung zwischen Trainer und Spieler im Tennis so fragil sein kann. Zuerst habe ich aber gefragt, ob er überrascht war, dass Zverev und Lendl nun getrennte Wege gehen.
Eigentlich nicht. Ich finde, das war absehbar. Die haben letztes Jahr sehr gut miteinander begonnen. Aber wenn man das realistisch betrachtet, ist es so, dass der Vater bzw. die Familie, genau ist das gar nicht zu erklären, aber das ist sicherlich die Konstellation, Mutter, Vater und auch der ältere Bruder sind hauptverantwortlich für die Ausbildung von dem Spieler. Und die der Zunahme von diesen sogenannten Supercoaches, also ehemaligen Weltklasse-Spielern, zu den bis dahin gut funktionierenden Trainingsgemeinschaften, das ist einfach modern geworden und glaube ich, dass das des Öfteren mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
Das heißt, diese Supercoaches, die Sie ansprechen, also ehemalige Topspieler, die bringen so ein Gefüge durcheinander. Sie haben ja mit Dominik Thiem auch jemanden trainiert, sehr lange trainiert, seit er 10 war, jetzt 15 Jahre lang. Und das war ja so eine Trainingsgemeinschaft. Was zeichnet denn so eine gewachsene Beziehung zwischen einem Trainer und einem Spieler aus?
Ich würde mal sagen, das ist natürlich einmal blindes Verstehen, glücklicherweise viel Vertrauen auf so viel Zeit, wenn es erfolgreich war. Und ich halte das für wichtiger, immer diese Basisdinge zu tun. Also sich, denke ich, auf die wirklich wichtigen Dinge dazu besinnen und nicht in erster Linie Medienarbeit zu betreiben. Ja.
Wichtige Dinge wären mentales, technisches Training oder was sind die wichtigen Aufgaben eines Trainers?
Mental gehört für mich nicht einmal dazu. Das sind immer Erfolgserscheinungen von dem, dass jemand etwas sehr gut kann. Dann ist er psychisch natürlich auch stark. Also da geht es im Prinzip immer um körperliche, technische und man möchte auch noch taktische Dinge im Tennissport. Wenn die Dinge passen, dann spielen die Leute gut und dann gehen die mentalen Dinge leichter von der Hand. Und sollte man dann noch Bedarf sehen, dass irgendwelche Dinge besonders bearbeitet werden, dann muss man sich Spezialisten zuziehen. Aber die halt, würde ich sagen mal, pointierter, nicht dauerhaft. Also wenn zwei der Leute gleichzeitig an einem Sportler herumwerken, gerade bei Einzelsportarten und sicherlich die Meinungen nicht immer in die gleiche Richtung gehen, dann wird das der berühmte Spruch, viele Köche verderben den Brei, der bewahrheitet sich da immer wieder.
Das heißt, Sie plädieren eher für kleine Teams?
Für mich besteht ein Team aus einem Tennistrainer, aus einem sportartspezifischen Trainer, aus einem Konditionstrainer und aus einem Physiotherapeuten. Das sind die drei Leute, die für mich bei den Spitzenspielern, sprich also erste 50, erste 100 Spieler, wenn man es sich leisten kann, in ein Team rein kann. Alles andere darüber hinaus, Manager, Agenten, Medienberater, diese ganzen Social Media Betreuer, die machen das Team einfach für mich zu groß. Dann weißt du noch mit der Freundin, dann weißt du manchmal die Mama, der Papa oder sonst wer mit und dann, welcher normale Mensch nimmt in die Arbeit seine Eltern, seine Freundin oder 5 andere Leute mit? Also das halte ich für absurd.
Sie haben Dominik Thiem mehr als 15 Jahre trainiert, damit sind Sie aber eher eine Ausnahme. Viele Spieler wechseln ihre Trainer ja deutlich häufiger. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Also zum einen ist nicht immer so, dass nur die Spieler die Trainer wechseln, sondern oft wechseln auch Trainer die Spieler. Ja. In Einzelsportarten wie Tennis ist es häufiger, dass also Spieler unzufrieden ist. Im Tennis ist es damit zu erklären, dass es einfach der Trainer vom Spieler bezahlt wird. Daher hast du natürlich im weiteren Sinne gebundene Hände. Ein Fußballtrainer, wenn dem ein Spieler nicht passt, dann tauscht er den aus, weil er hat einen größeren Kader. Ein Tennistrainer kann seinen Sportler nicht austauschen. Ein Trainer ohne Spieler ist für mich auf der Tennis-Ebene nicht existent, während ein Spieler ohne Trainer auch Jahre hindurch noch erfolgreich sein kann, wenn er eine sehr gute Grundausbildung hat.
Jetzt wird Zverev ja von seinem Vater trainiert. Wie ist das in so einer Konstellation? Ist das dann nicht auch problematisch, wenn da noch diese familiäre Beziehung mitschwingt? Oder kann das dann helfen, weil es eben so eine enge Beziehung zwischen Trainer und Spieler bedarf?
Also die Familie Zverev, die kenne ich relativ gut. Schon ziemlich lang und wir haben auch sehr oft also gemeinsam trainiert. Da würde ich schon sagen, dass es vor allem diese familiäre Ebene, in der der Zverev sich da eingebettet hat, für den extrem gut und wichtig ist. Und natürlich ist dann irgendwann einmal, wenn du ein, zwei Jahre schon erste 10 stehst und nicht weiterkommst, der Gedanke da, dass ich das durch irgendeine äußere Veränderung da jetzt groß was weiterbringe. Üblicherweise werden dann mehr Fehler gemacht. Ich bin eher Verfechter von dem, dass man das, was richtig ist, und das muss richtig sein, wenn es dazu führt, dass der in die ersten 10 kommt oder der Zverev war ja schon Nummer 4 oder sogar 3 in der Welt, hat ein Riesenturnier gewonnen, schon als sehr, sehr junger Bursche sehr viel gewonnen, dass der Weg stimmt und den muss ich dann einfach nur, würde ich mal sagen, ohne äußeren Einflüssen weitergehen. Und wenn ich da glaube, ich muss was ändern, Änderungen sind nicht immer Garantie für Verbesserung. Und verbessern tut man sich, indem man das Richtige über einen langen Zeitraum eben durchzieht und nicht ständig, wenn irgendwelche Widerstände oder irgendeine Lüftung gegen mich blast, was anderes ausprobiere.
Sagt Günther Bresnik, ehemaliger Trainer von Dominic Thiem. Wir kommen zum Fußball und damit zur zweiten Fußball-Bundesliga. Aus der wollte der Hamburger SV eigentlich schon entflohen sein, aber nun müssen die Norddeutschen ein weiteres Jahr im Unterhaus spielen. Zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen Darmstadt. Thorsten Iffland berichtet.
Dank Aaron Hunt hat der Hamburger SV einen Fehlstart in die neue Saison verhindert. Der Kapitän erzielte in der 8. Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den 1:1 Ausgleich. Verdient, aber zu diesem späten Zeitpunkt natürlich auch glücklich. Der HSV hätte schon in der ersten Hälfte in Führung gehen müssen. Hunt und Jeremy Duziak vergaben beste Chancen. Und dann passierte, was passieren musste. Darmstadt ging durch ein Abstaubertor von Tim Skarke mit 1:0 in Führung. Und das keine 20 Sekunden nach Wiederanpfiff. Ein denkbar schlechter Start in die zweite Hälfte für das Team von Neutrainer Dieter Hecking. Aber der HSV kam ja zurück in der 8. Minute der Nachspielzeit und so hieß es am Ende im ersten Heimspiel der neuen Saison 1:1 gegen Darmstadt 98.
Während der HSV um den Aufstieg kämpfen möchte, wollen die Aufsteiger Wien, Wiesbaden und Karlsruhe den Klassenerhalt schaffen. Die ersten 3 Punkte auf dem Weg dorthin hat der KSC heute geholt nach einem 2:1 Auswärtssieg.
Die Rückkehr ist geglückt. Es war ein Einstand nach Maß für den Karlsruher SC zum Zweitliga-Auftakt. Verdient gewinnt der KSC beim Mitaufsteiger SVW in Wiesbaden mit 2:1. Marvin Pourier, der Torjäger vom Dienst, traf in der ersten Halbzeit und Philipp Hofmann, Neuzugang per Kopf nach einer Ecke in der zweiten Halbzeit. 2:0 nach gut einer Stunde. Das war's noch nicht, weil der SVW in Wiesbaden die Handbremse löste, aber erst in der Nachspielzeit durch Daniel Kofi Tschiré zum Anschlusstreffer kam.
Martina Knief aus Wiesbaden. Auch in Fürth gab es einen Auswärtssieg. Dort gewann Erzgebirge Aue mit 2:0 gegen unglückliche Fürther, berichtet Patrick Schmidt.
Die Fürther Spieler und ihr Trainer waren trotzig nach dieser Auftaktniederlage. Man habe ja gut gespielt und könne sich nicht viel vorwerfen. Tatsächlich waren die Fürther ab der 25. Minute, also ab dem Gegentor zum 0:1 durch Dimitri Nazarov, die bessere Mannschaft, hatten viel mehr Ballbesitz und einige Großchancen. Pech kam auch noch dazu bei einem Pfostenschuss von Marvin Stefaniak. Aue konnte sich gerade im zweiten Durchgang kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien. In einem Moment dann aber doch. In der 90. Minute hat ein Konter durch Jan Hochscheid das Spiel entschieden. Das 2:0 für Aue.
Im 4. Spiel des Tages gewann Jan Regensburg gegen den VfL Bochum mit 3:1. Kommen wir von den höheren Ligen hinunter in den Amateurfußball. Und dort ist es für viele Fans schon Routine. Nach dem Schlusspfiff beim Spiel der eigenen Mannschaft geht man schnell auf das DFB-Portal fußball.de und guckt, wie dort die Konkurrenz gespielt hat. Denn auf dieser Seite laufen alle Ergebnisse der DFB-Ligen ein bis runter in die Kreisklassen. Und mit Hilfe von Roboterjournalismus will der DFB aber jetzt nicht mehr nur Ergebnisse und Torschützen, sondern ganze Spielberichte veröffentlichen. Thorsten Poppe erklärt, wie das funktionieren soll.
SG Überau, TSV Altheim 0:1. 77. Minute, Tor Marcel Rehak. 30. Spieltag, Kreisliga A, Dieburg, Hessen.
Solche Spielberichtsdaten wie Tore, Torschützen, gelbe und rote Karten werden bereits jetzt eine Stunde nach Abpfiff auf dem DFB-Portal fußball.de veröffentlicht. Von allen Amateurfußballspielen hierzulande. Und das sind jede Woche bis zu 70.000. Diese Saison kommt es nun zu einer Neuerung. Künstliche Intelligenz ermöglicht ein Verfahren, das mit Hilfe dieser Spielberichtsdaten automatisch einen Text erstellt. Damit wird über jedes der 70.000 Amateurfußballspiele pro Woche in einem eigenen Artikel berichtet. Eine riesige Menge an Inhalten, die dadurch bereitgestellt wird. Die Software greift dafür auf historische und andere Daten zur Einordnung zurück, wie den aktuellen Tabellenstand oder die letzten Ergebnisse der beiden Mannschaften. Das reiche aus, um einen kompletten Spielbericht automatisch zu erstellen, erklärt Johannes Sommer. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens, das die Software für den DFB entwickelt hat.
All diese Informationen nimmt die Software und selektiert die entscheidenden Infos, um das Spiel möglichst umfassend zu beschreiben. Und darauf basierend werden dann Texte geschrieben, die die Informationen so aneinanderreihen nach einem Storyplot, dass es sich liest, als wären die Texte von Menschen geschrieben.
Roboterjournalismus oder Tabellenjournalismus wird diese Form der automatischen Texterstellung genannt. Zum Teil werden automatisch generierte Texte von Leserinnen und Lesern sogar besser bewertet als von Menschen geschriebene Artikel. Das zeigt eine Studie der Universität München mit dem Fraunhofer Institut für Kommunikation, die unter anderem Mario Heim durchgeführt hat.
Dabei hat sich ein verhältnismäßig eindeutiges Muster gezeigt. Menschen können nämlich kaum unterscheiden zwischen Texten, die von Menschen geschrieben oder von Maschinen generiert wurden. Das gilt natürlich nicht für alle Textarten, sondern nur für jene datenlastigen Texte, die derzeit mit automatisiertem Journalismus bedient werden, also Sportberichterstattung zum Beispiel, Finanzen, Wetter, Verkehr, wenn es um Ergebnisberichterstattung geht.
Der DFB spricht auf Deutschlandfunk-Anfrage davon, dass diese Texte ein kostenloser Service für die Basis seien und das Interesse für den Amateurfußball in der Öffentlichkeit steigern solle. Weder die Verlage noch der DFB könnten eine Berichterstattung über alle Verbände und Ligen leisten. Das Angebot sei deshalb als Ergänzung zu der bereits bestehenden Berichterstattung zu sehen und könnte nie einen Redakteur ersetzen, der seine Meinung und die Einordnung des Spielgeschehens in den Text einbringe. Ein zentraler Aspekt, denn die Robotertexte können nur aus dem Datenmaterial etwas generieren, das ihnen auch vorliegt. Wenn also der Siegtreffer mit einem herrlichen Seitfallzieher erzielt wird, kann die Software nur über das Tor berichten. Aber nicht darüber, wie herrlich es erzielt worden ist. Denn diese Info liegt ihr aus den Spielberichtsdaten des Amateurfußballs nicht vor, erklärt Softwareentwickler Johannes Sommer.
Im Profifußball ist es tatsächlich so, dass wir sehen, wie ist ein Tor entstanden. Das heißt, wir können im Zweifel auch sagen, es war ein Seitfallzieher oder ein Last-Minute-Sieg. Aber wenn die Information nicht vorliegt, dann können wir das nicht ausdrücken. Das heißt, alles, was um das Spiel herum passiert, was es nicht in das Datenpaket schafft, das obliegt auch weiterhin dem Menschen.
Hier ist das Projekt also auf die Mannschaftsverantwortlichen in den Vereinen angewiesen, die dazu verpflichtet sind, die Spielberichtsdaten schon eine Stunde nach Abpfiff auf dem DFB-Portal eingetragen zu haben. Sobald daraus ein Robotertext erstellt ist, kann derjenige dann diesen Text entsprechend bearbeiten und genau solche Fakten hinzufügen. Mitunter kann es dann sein, dass auf fußball.de drei Beiträge zu ein und demselben Spiel auftauchen. Der Roboterartikel, der durch das Heimteam bearbeitete und der durch das Auswärtsteam bearbeitete Text. Damit könnte sich in hitzigen Partien das Spiel auf der virtuellen Plattform weiter fortsetzen, wenn die Gegner auf dem Platz in den Artikeln ihre jeweilige Sicht der Dinge als unmittelbar Beteiligte wiedergeben. Eine unabhängige Berichterstattung wird damit jedoch nicht geleistet. Auch beim Robotertext nicht. Denn der suggeriert, dass ein unabhängiger Berichterstatter vor Ort gewesen sei, der den Artikel über das Spiel geschrieben habe. Dass der Text automatisch erstellt wurde, ist für die Leserinnen und Leser ja erst einmal nicht zu erkennen. Für Kommunikationswissenschaftler Mario Heim stellt der mittlerweile ausgereifte Roboterjournalismus zwar eine sinnvolle Alternative für die immense Masse an Spielen im Amateurfußball dar, dennoch stößt er immer noch an seine Grenzen.
Gleichzeitig fehlt den computergenerierten Texten aber offenbar so eine gewisse Lesbarkeit, also eine Art Leben, wenn man so will. Die Texte lesen sich durchaus immer wieder etwas ähnlich zueinander. Für wichtigere Spiele, für höhere Spielklassen, für entscheidende Partien ist entsprechend der von Menschen verfasste Text durchaus erstrebenswert. Für Spiele, die bislang aber mangelnden Ressourcen in Redaktionen zum Beispiel zum Opfer gefallen sind, ist der automatisierte Journalismus aber sicherlich ein idealer Sparringspartner.
Für die Amateurkicker bietet das DFB-Roboter-Journalismus-Projekt insofern einen Mehrwert, als dass sie mit Artikeln zu allen Begegnungen aus ihrer eigenen Liga versorgt werden. Relevanz darüber hinaus werden die automatisch generierten Texte jedoch kaum entfalten können.
So die Einordnung von Thorsten Poppe. Jetzt haben wir sehr viel über die Geschehnisse auf dem Platz gesprochen. Neben dem Platz sorgt die Schweizer Bundesanwaltschaft für Schlagzeilen. Die ermittelt nämlich schon seit einiger Zeit gegen ehemalige hochrangige deutsche Fußballfunktionäre, unter anderem gegen die beiden ehemaligen DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach und gegen Franz Beckenbauer. Der Grund: die ominösen 6,7 Millionen Euro, die im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2006 vom deutschen WM-Organisationskomitee über den Weltverband FIFA an den damaligen Adidas-Chef geflossen sind. 6,7 Millionen Euro, genau die Summe, die 3 Jahre zuvor von Beckenbauer und dem Adidas-Chef an den FIFA-Vorstand Mohammed bin Hamman nach Katar gezahlt hatten. Betrug, Geldwäsche, Veruntreuung, so lauten die Vorwürfe, wegen denen die Schweizer Staatsanwälte ermitteln, aber nun in 2 getrennten Verfahren. Denn das Verfahren gegen Beckenbauer wird vom Verfahren gegen die anderen Beschuldigten abgetrennt. Das berichtet die DPA unter Berufung auf die Schweizer Bundesanwaltschaft. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung recherchiert seit Jahren zu dem gesamten Komplex und ist mir jetzt live zugeschaltet. Herr Kistner, warum werden diese beiden Verfahren getrennt?
Die Bundesanwaltschaft hat die übrigen Beschuldigten Anfang Juli darauf hingewiesen, dass sie das Verfahren Beckenbauer wegen dessen angeschlagener Gesundheit abtrennen wolle. Tatsächlich hat aber zumindest ein Beteiligter, Theo Zwanziger, gegen diese Abtrennung massiv und gut begründet bereits interveniert. Er hat auf diverse öffentliche Auftritte Beckenbauers in den letzten Monaten auch im Fernsehen hingewiesen und fordert nun vor allem eine unabhängige ärztliche Untersuchung. Denn die Bundesanwaltschaft hat sich nach Aktenlage bei alledem nur auf Atteste der Partei Beckenbauers gestützt. Jetzt sieht es so aus, als wäre dieses Einspruchsangebot vor einigen Wochen nur ein formaler Dreh der Berner Behörde gewesen. Denn dass das Verfahren, wie nun berichtet wird, wirklich bereits abgetrennt wurde, hat der Verfahrensbetroffene Zwanziger am Sonntag überhaupt nur von Medienleuten erfahren. Wieder einmal wie moniert, und diesen Unmut, den kann man auch verstehen.
Das wollte ich gerade fragen. Theo Zwanziger hat das gegenüber der DPA folgendermaßen bewertet: Das ganze Verfahren ist so abwegig, dass sich eigentlich jedes Wort darüber verbietet. Und dann noch in diesem Zusammenhang ist das Wort Rechtsstaat in der Schweiz nur noch eine Beleidigung. Also Sie sagen auch, dass das durchaus eine legitime Bewertung von Zwanziger ist?
Also durchaus. Der Zorn der Betroffenen darüber, wie Bern bisher gearbeitet hat, der ist nachvollziehbar und in großen Teilen gerechtfertigt. Das beginnt mit den geheimen Treffen, die der Bundesanwalt Michael Lauber persönlich mit Gianni Infantino abgehalten hat, dem höchst schillernden Boss des Fußballweltverbandes FIFA. Geheimtreffen, an die sich Lauber und Infantino teils nicht mehr erinnern wollen und die jetzt den obersten Chefankläger der Schweiz die Karriere kosten dürften. Es ist natürlich völlig inakzeptabel, dass der Behördenchef in so pikanten, öffentlichen, bedeutsamen Ermittlungen einfach so tut, als wäre die FIFA selbst da völlig aus dem Schneider. Und das bloß, weil sie als Nebenklägerin auftritt. Tatsächlich wirkt die FIFA im Sommermärchen sehr gut erkennbar, keineswegs wie eine Geschädigte. Und genau darum geht es in der Sache. Es müsste herausgefunden werden, wer welches Interesse verfolgt hat. Und die wahrscheinlichste Variante ist die, dass Beckenbauer und hohe FIFA-Vertreter hier ganz klammheimlich mit 10 Millionen über Bande gespielt haben. Das ist also damals um eine neue Rechtefirma mit Segen der FIFA-Spitze ging und dass die deutschen WM-Organisationen bei der ganzen Geschichte nur instrumentalisiert worden sind.
Jetzt, wenn das Verfahren gegen Beckenbauer abgetrennt wird, was bedeutet das für die weiteren Ermittlungen, sowohl gegen ihn als auch dann gegen die anderen Funktionäre?
Also das bedeutet in der Causa Beckenbauer an sich, dass er sehr wahrscheinlich, dass sein Verfahren sehr wahrscheinlich verjähren wird. Die Zeit ist viel zu kurz, um da noch was auszurichten. Für das andere Verfahren ist die Wirkung da noch ziemlich offen, denn Beckenbauer ist die zentrale Figur. Und wenn man die zentrale Figur, die zentrale von 5 Figuren aus so einem Verfahren herausnimmt, stellt sich natürlich die Frage, ob nicht auch die Anklage noch mal ganz neu formuliert werden müsste. Also de facto bedeutet das Ganze für den Fortgang, dass die Sommermärchenaffäre so gut wie erledigt ist. Vermutlich wird es nicht mal zur Anklage kommen, denn die Berner bräuchten ja bis spätestens Ende April ein erstinstanzliches Urteil in dieser Causa, sonst tritt die Verjährung ein. Und das ist also mehr als unwahrscheinlich, dass sich das Gericht noch vor April nächsten Jahres hier über einen Fall beugen wird. Und es laufen dann noch Einsprüche, darunter die von Zwanziger, aber auch Befangenheitsanträge gegen die ermittelnden Staatsanwälte. Und dann geht aus dem Schlussdokument der Bundesanwaltschaft selbst hervor, dass sie auf äußerst dünnem Eis arbeitet. Das wirkt schon fast bizarr, dieses Papier, der sogenannte abschließende Vorhalt, wurde im Juni erst erstellt und an die Betroffenen verschickt. Das ist offenbar in aller Eile geschehen, weil die Zeit ja so drängt nun in den Fußballprozessen. Und in dieser Klagevorbereitung geht es nur noch um den Betrugsverdacht. Und am meisten erstaunt, dass die Bundesanwaltschaft gleich 4 kunterbunte Mutmaßungen zu der Kernfrage der Affäre anbietet, nämlich der Frage, warum und wofür eigentlich Beckenbauer im Jahr 2002 die 10 Millionen bei Louis Dreyfus geliehen und nach Katar geschickt hatte. Auf diese Frage antwortet Bern mit luftig lockeren Spekulationen, die allesamt als abwegig, teils sogar absurd gelten müssen. Also Beckenbauer soll mit den 10 Millionen, die er da persönlich auf sich geladen hat, eine Kommissionszahlung an Binamam geleistet haben, damit die Deutschen einen Budgetzuschuss erhalten. Er soll sich bei Binamam damit dafür bedankt haben, dass der Deutschland den WM-Zuschlag ermöglicht habe. Er soll für die Wiederwahl Sepp Blatters beigetragen haben. Mhm. Und der Gipfelpunkt ist, dass er Fernsehrecht an den Asien Games 2006 erworben habe. Also das glaubt niemand, der den Fall einigermaßen verfolgt hat.
Sollte das Schweizer Verfahren gegen Beckenbauer verjähren, wovon Sie ja jetzt ausgehen, ist das dann das Ende von jeder juristischen Aufarbeitung oder laufen noch andere Verfahren? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Es laufen noch andere Verfahren, aber die haben keine vergleichbare Bedeutung. Einige kennt man gar nicht, andere wie gegen den Katarer Al-Khelaifi, den Chef des katarischen Sportsenders beIN Sports und von Saint-Germain Paris, dürften bald ähnlich an der massiven politischen Interessenskonstellation in der Schweiz und in der Schweizer Justiz scheitern. Die Sportweltverbände haben einen cleveren Schachzug gemacht, als sie sich in die Schweiz als Standort verzogen haben. Was die Justiz dort an Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit anbietet, das passt auf jede Slapstick-Bühne.
Thomas Gistner war das mit der Einordnung zu der Nachricht, dass Franz Beckenbauers Verfahren abgetrennt wird. Vielen Dank. Premiere beim Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring. Zum ersten Mal in dieser Formel-1-Saison steht kein Mercedes-Fahrer auf dem Podest. Die silberne Dominanz, gebrochen von Max Verstappen und dem Regen, der auch Sebastian Vettel nach vorne spült. Volker Hirt.
Unentschieden beim Jubelwettkampf zwischen den holländischen und den deutschen Fans. Max Verstappen gewinnt, aber Sebastian Vettel fuhr als Zweiter eines der besten Rennen seiner Karriere. Von Position 20 am Start zu Platz 2. Das war eine Meisterleistung. An einem Tag, der im Zeichen der Regen-Reifen-Taktiker stand. Red Bull mit Verstappen und Ferrari mit Vettel lagen bei den wechselnden Bedingungen stets richtig. Mercedes lag völlig daneben. Bottas nach Unfall nicht im Ziel. Lewis Hamilton wurde am ersten Regenrenntag der Saison nach mehreren Drehern nur Elfter.
Ein chaotisches Rennen mit überraschendem Ausgang. Aber trotzdem ist Lewis Hamilton weiter der Führende in der Gesamtwertung nach 11 von 21 Rennen. Und auch wenn Sebastian Vettel heute Zweiter geworden ist, bis jetzt war die Saison enttäuschend. Und über die bisherige Saison möchte ich jetzt reden mit Arno Hecker, Formel-1-Experte von der FAZ. Herr Hecker, gibt es irgendetwas, was Hamilton daran hindern könnte, in diesem Jahr Weltmeister zu werden?
Ja, noch mehr Regen, Regenrennen. Und ja, die Problematik, die wir im Regenrennen, wie wir es heute gesehen haben, besteht darin, dass die Fahrer auf wechselnde Verhältnisse sehr schnell reagieren müssen. Und da sieht man auch, dass ein Mann wie Hamilton, der ja nun außer Zweifel ein hervorragender Rennfahrer ist, dass er dann seine Schwierigkeiten kriegen kann. Also sowas wäre ja noch eine Möglichkeit, ihn einzubremsen. Aber in der nächsten Woche geht es gleich nach Ungarn. Da wird es, glaube ich, sehr heiß werden und auch die übrigen Rennen. Also Regenrennen in der Formel 1 sind sehr selten. Und insofern glaube ich eigentlich nicht, dass man ihm noch wirklich nahe kommen kann.
Ist das in diesem Jahr die Dominanz der Silberpfeile oder ist das die Schwäche von Ferrari, die ja eigentlich in den Jahren zuvor immer wieder einen Schritt näher rangekommen sind an die Silberpfeile, in dieser Saison aber gefühlt wieder einen Schritt zurückgemacht haben?
Ja, es ist natürlich beides. Mercedes, oder man muss anders formulieren, die Formel 1, in der Formel 1 bewegen sich sozusagen die Ziele ja ständig. Es ist ja nie so, dass ein Team sich nicht weiterentwickelt. Das kann man auch an den Zeiten ablesen. Die Formel 1 ist ja wieder schneller geworden. Die Teams achten da sehr drauf und Ferrari hat es eben nicht geschafft, einerseits einen großen Sprung nach vorne zu machen und andererseits ist eben Mercedes auch wieder ein Stückchen weitergekommen. Also ich würde sagen, der größere Teil dieser Problematik Problematik, die Sie ja dann ansprechen, dass ein Team eben das so dominiert, liegt eindeutig auf Seiten von Ferrari, die es als gesamtes Team nicht schaffen. Das hat man ja auch am Samstag im Qualifying gesehen mit zwei technischen Problemen, die dazu führten, dass eben Vettel von der letzten Startposition aus ins Rennen gehen konnte und Leclerc erst von Rang 10. Also wir haben eine Mixtur sozusagen von kleineren Fahrerfehlern. Wir haben einige technische Probleme. Es war jetzt der vierte inzwischen. Wir haben auch strategische Fehler bei Ferrari gesehen, sodass ich sagen würde, insgesamt ist das Team in diesem Jahr nicht so reif, wie es letztes Jahr war für den Titelkampf.
Jetzt war das heute ein Rennen auf dem Hockenheimring, eine traditionsreiche Strecke, aber womöglich war es das vorerst letzte Mal, dass die Formel 1 dort zu Gast war. Da gibt es Finanzierungsschwierigkeiten. Glauben Sie, dass das für den Hockenheimring das wirklich vorerst letzte Mal war, dass man Formel 1 Boliden gesehen hat?
Es sieht schwer so danach aus zwei Gründen. Tatsächlich ist es so, dass die Angebote der Konkurrenz wesentlich besser sind, in Anführungsstrichen. Also Hockenheimring hat einen sehr, sehr günstigen Vertrag, der zuletzt bei etwa 12 Millionen Dollar lag. Dazu kam, dass ab jeder verkauften Karte über 50.100 an die Formel 1 ging. Das ist wirklich somit das Günstigste, was man bekommen kann in der Formel 1. In diesem Jahr gab es etwas mehr Geld, weil Mercedes nochmal 3 Millionen obendrauf gepackt hat. Im Grunde hat also Mercedes sich nochmal eine Fahrspur hier in Deutschland gelegt, um den 125. Geburtstag des Automobils und des Rennsports zu feiern, was ja so ein bisschen ins Wasser gefallen ist heute. Aber auch diese 15 Millionen reichen eben nicht, wenn andernorts von 24 es aufwärts geht bis zu 40 in Übersee. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist ein ganz simples. Es gibt 23 Angebote und nur 21 Plätze, weil die Teams nicht bereit sind, eben mehr Rennen im Jahr zu fahren. Deshalb sehe ich eigentlich, dass Hockenheim es nicht schafft, wie zu hören ist. So jedenfalls ist das meine Information, dass die Hockenheimer fürs nächste Jahr sogar dann noch ein bisschen mehr Geld hätten. Aber das wird nicht ausreichen, wenn nicht einer von den anderen Kandidaten zurückgeht.
Riskiert Liberty Media, die ja die Formel 1 bestimmen, mit so einer Entscheidung gegen Hockenheim, gegen eine traditionsreiche Strecke, riskieren die damit, dass Traditionalisten noch mehr vergrault werden, als das ohnehin vielleicht schon der Fall ist?
Ja, ich glaube, es geht nicht ums Vergraulen, sondern es ist tatsächlich die Problematik, dass sie sogenannte Traditionsrennstrecken haben, die sich privat finanzieren müssen. Und die treten an gegen Rennstrecken in Übersee. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel Vietnam. Ohne jegliche Motorsportkultur, da ist der Staat mit im Spiel. Davon gibt es ja viele anderen. Und die benutzen das, um zu repräsentieren, also auch im politischen Sinne. Und dagegen kann natürlich so eine privat finanzierte Strecke wie Hockenheim, da können sie nicht gegen antreten. Da sehe ich das Problem, aber andererseits ist Liberty ein kommerzielles Unternehmen. Die wollen Geld verdienen mit der Formel 1 und solange es die Angebote gibt, werden sie diesen Kurs fahren und dann müssen sich die Traditionsstrecken eben etwas einfallen lassen.
Was würde das für den Rennsport bedeuten, wenn es in Deutschland kein Formel 1 Rennen mehr geben würde?
Ich glaube, da hängt viel, viel Gefühl dran von den Menschen, die sich für Rennsport in Deutschland interessieren. Die wollen natürlich einen Grand Prix in Deutschland haben, aber ich glaube, für die Formel 1 wäre das kein größeres Problem. Das hat es, schauen Sie, Frankreich ist viele Jahre aus dem Spiel gewesen, ist jetzt wieder drin. Das hat gar nichts geändert, im Gegenteil. Also jetzt haben wir ja wieder gute französische Fahrer. Nun, Leclerc ist Monegasse, könnte man einwenden, aber Gasly ist dabei. Also da passiert eigentlich gar nicht so viel. Das wird ein bisschen überbewertet. Aber es ist natürlich immer gut für die Wahrnehmung im eigenen Land und es dient natürlich auch dazu, dass die Menschen im eigenen Land das doch da stärker dann in den Mittelpunkt rückt, zumindest an so einem Wochenende. Das hilft Journalisten wahrscheinlich auch, das besser zu verkaufen, aber für den Motorsport an sich oder für die Formel 1 ist es eigentlich kein größeres Problem.
Eine Einschätzung von Arno Hecker, Formel 1 Experte von der FAZ. Vielen Dank. Und wir kommen jetzt zum Triathlon. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und dann noch ein Marathonlauf obendrauf. Das war das Pensum, das die Teilnehmer heute beim Ironman in Hamburg absolvieren mussten. Und am schnellsten war ein Däne.
Der Überraschungssieger hatte noch Kraft, seinen Sieg zu genießen. Wenige Meter vor dem Ziel stoppte Christian Hogenhauk und schlenderte unter dem Jubel hunderter Zuschauer lässig Richtung Ziellinie, um diese dann mit einem lauten Jubelschrei zu überqueren. Insgesamt 8 Stunden, 11 Minuten und 26 Sekunden hatte Hogenhauk für seinen ersten Sieg bei einem Ironman benötigt und war damit schneller als die Favoriten. Der Schweizer Rüdi Wild wurde Zweiter, den dritten Platz und damit den Titel des deutschen Langstreckenmeisters sicherte sich Paul Schuster aus Darmstadt. Andreas Rehlert, der lange in Führung lag und sich mit einem Sieg noch für die WM im Oktober auf Hawaii qualifizieren wollte, musste das Rennen mit Magenproblemen auf der abschließenden Laufstrecke abbrechen. Bei den Frauen sicherte sich Susie Cheatham aus Großbritannien den Sieg vor Susan Piampiano aus den USA. Julia Geier aus Hannover wurde in ihrem ersten Langstreckenrennen nach einer Babypause Dritte.
Jörg Naroska aus Hamburg über den Ironman dort. In weniger als einem Jahr, da beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Eigentlich ja ein etwas sicherer Veranstaltungsort für den IOC, mal keine Skandale. Naja, dann vielleicht doch nicht. Auch dort gibt es Korruptionsvorwürfe. Auch dort läuft auf den Baustellen für die Stadien nicht alles rund. Grund genug, ein Jahr vor den Olympischen Spielen auch mal darüber zu reden. Wie ist eigentlich gerade die Begeisterung dort in diesem Sportland? Fragezeichen. Dazu gibt es heute Abend ein Sportgespräch hier im Deutschlandfunk. Meine Kollegin Marina Schweizer hat dort mit einer Judoka, die in Tokio lebt, und mit einem Japanologen gesprochen, mit Professor Manzenreiter. Und ihn hat sie direkt gefragt, ja, gibt es denn so etwas wie eine Olympia-Begeisterung in Japan?
Das muss man mit Ja beantworten, wenn man sich alleine auf den Raum Tokio und dort auf die sportaffine Bevölkerung bezieht. Da gibt es eine Begeisterung. Außerhalb des Großraums Tokios dünnt sich die Begeisterung sehr schnell aus.
An was liegt das?
Das liegt an einem bereits schon zwei Jahrzehnte andauernden Gefühl der wirtschaftlichen Stagnation, der fehlenden Innovation, der zunehmenden sozialen Probleme, die also auch zu einer Vergrößerung von Armut, sozialer Ungleichheit in Japan geführt haben, und dem Gefühl, dass die großen Investitionen, die jetzt nach Tokio hineinfließen, wohl im Ballungsraum zugutekommen werden, wenn überhaupt, aber nicht den Regionen des Landes, die am meisten unter den Problemen der japanischen Wirtschaft, des japanischen demografischen Wandels, der Alterung der Gesellschaft und der Ausdünnung der ländlichen Regionen am Leiden sind.
Nun ist es ja so, dass die Stadien fast fertig sind, ganz anders als noch in Rio, als zum Beispiel wenige Tage vor der Eröffnungsfeier das Olympische Dorf noch fast unbewohnbar schien. Ist Japan denn aus Ihrer Sicht der vom IOC gewünschte Musterschüler, Herr Manzenreiter?
Ja, absolut. Also das ist mit einer Sekunde zu bezweifeln. Sicherlich ist also, was Organisation, Teamfähigkeit angeht, die Bereitschaft, also eben auch sich zu fokussieren, Investitionen in einen bestimmten Bereich hinein, das funktioniert in Japan hervorragend. Gleichzeitig gibt es also eben auch dieses hohe Bekenntnis dazu, sich der Welt präsentieren zu wollen, also auch durchaus aus dem Schatten von China herauszutreten, das eigenständige Profil, die eigenständige Bedeutung wieder stärker in den Vordergrund zu stellen. Also in der Hinsicht wird Japan sicherlich weder Kosten noch Mühen scheuen, stattdessen also als der ideale Gastgeber aufzuscheinen.
Sagt Wolfram Manzenreiter, Professor für Japanologie im Sportgespräch. Und das war natürlich nur ein kurzer Auszug. Das gesamte Sportgespräch können Sie nachhören, heute um 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Sport am Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Maximilian Rieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.